Für alle, die diesen Gottesdienst später einmal auf dem Tape hören werden, direkt hier vorne vor der Bühne steht ein Tisch mit ein paar Servietten und einer Tasche. Ich habe etwas mitgebracht und es wird an einer Stelle eine interaktive Predigt, in der ich zwei Freiwillige brauche. Ansonsten orientieren wir uns an der Predigt, an dem, was vorgeschlagen ist für all unsere Freunde in den evangelischen Kirchen als Predigttext 60 Tage vor Ostern, ein Text aus dem Prediger. Und es geht darum, bei dieser Predigt zu dem Thema Orientierungspunkte im Glauben, dass wir hinhören, dass wir wahrnehmen, was diesen Prediger beschäftigt hat, dass wir es beachten. Dass wir glauben, dass alle Schrift vom Heiligen Geist eingegeben ist, Schrift des Alten Testamentes und des Neuen, in der Weite und Tiefe und Grenze, die die Menschen haben. Und dass wir dann darauf schauen, aus der Vielzahl von Möglichkeiten und Situationen im Leben alles im Aufblick auf Gott zu gestalten. Nun eine lange Vorrede. Ihr ahnt, dieser Text ist nicht so der klassische Text für frei evangelische Gemeinden, nicht so der klassische Text für Freikirchen überhaupt, aber wir hören, es sind Worte der Heiligen Schrift. Prediger 7, die Verse 15 bis 18. In meinen Tagen voll Windhauch oder Eitelkeit, in den Tagen meiner Flüchtigkeit habe ich beides beobachtet, sagt der Prediger. Es kommt vor, dass ein gesetzestreuer Mensch trotz seiner Gesetzestreue elend endet. Und es kommt vor, dass einer, der sich nicht um das Gesetz kümmert, trotz seines bösen Tuns ein langes Leben hat. Halte dich nicht zu streng an das Gesetz und sei nicht maßlos im Erwerb von Wissen. Warum solltest du dich ruinieren? Entferne dich nicht zu weit vom Gesetz und verharre nicht im Unwissen. Warum solltest du vor der Zeit sterben? Es ist am besten, wenn du an dem einen festhältst, aber auch das andere nicht loslässt. Wer Gott fürchtet, wird sich auf jeden Fall richtig verhalten. Und nachdem ihr diesen Text gehört habt, ist euch mit Sicherheit klar, warum ich ihn auch nicht per Beamer hier hinten anzeige, obwohl ich das ansonsten mit meinen Bibeltexten, die ich auslege, hier gerne mache, weil dieser Text schon eine gewisse, darf ich das so sagen, frustrierende Komponente hat. Aber die Texte wollen wir auf unser Leben beziehen und das, was der Prediger hier als erstes ausdrückt, geht ja um den Menschen, der irgendwo das Gesetz beachtet, damit er alles richtig tut. Und nun für euch, das Gesetz beachten, das hört sich so anstrengend an. Nein, 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 das Gesetz beachten oder Vorschriften beachten kommt überall in unserem Leben vor. Und das ist gar nicht so einfach. Also wer von euch Fernseh schaut, wird das gestern vielleicht nochmal in den Nachrichten gesehen haben. Da haben sich einige tatsächlich Gedanken gemacht hier im Landkreis, genauer gesagt in Öhringen, die wirklich verzweifelt darum waren, dass so viele, die einen Führerschein machen wollen, durchfallen. Die Durchfallquote ist bei der theoretischen Prüfung 20% und bei der praktischen Prüfung 30%. Du müsstest ja eigentlich nur alles lernen und dann kannst du das, oder? Und was die Kollegen in Öhringen gemacht haben, sie haben natürlich so, wie man heute als moderner Mensch unterwegs ist, KI zur Hilfe genommen, haben die Fahrschulwagen mit 8 Kameras ausgestattet und du fährst deinen Parcours und kannst dann im Nachgang sehen, was du alles falsch gemacht hast. Das wird angezeigt, da werden die kritischen Situationen zu spät gebremst, nicht nach links geschaut vorm Abbiegen und was weiß ich was alles nochmal angezeigt, Geschwindigkeitsbegrenzung übersehen und ach, was weiß ich. All diese ganzen Sachen und du kannst lernen, damit du deine Prüfung bestehst. Ist das eigentlich alles, dass man dieses ganze Wissen muss, um ein guter Autofahrer zu sein? Ich weiß noch, dass bei uns, genau, super, einer schüttelt schon den Kopf, nein, das ist nicht alles. Ich weiß noch, dass bei uns in der Zeit, als ich den Führerschein gemacht habe, wir wirklich als allererstes getrichtert wurden und wir mussten das noch auswendig lernen. Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung. Gegenseitige Rücksichtnahme. Ne? Was hilft dir, wenn du alles richtig machst, aber machst es nicht rücksichtsvoll? Du hast das ganze Gesetz, du hast die ganze Verkehrsordnung eingehalten, du fährst stur deinen Stil durch und so wie ich das jetzt hatte und ich merkte, hinter mir wurde einer nervös. Wisst ihr, bei uns in Weinsberg ist der Tunnel auf der Bundesstraße gesperrt und der ganze Verkehr drängt sich dort lang, wo ich lang fahren muss, weil ich in einem kleinen Dorf wohne, was zu Weinsberg gehört. Und da ist so eine Abbiegespur und man muss sich links einordnen, damit man dann richtig abbiegen kann. Und wie das Leben so ist, das dauert lange an der Ampel, staut sich zurück und irgendwann im dritten, vierten Zug hätte ich vielleicht die Chance gehabt, auch dran zu kommen. Da kommt neben mir einer vorbeigehuscht und blinkt auch noch links und will vor mir hereinkommen. Ha, der hat sich vorgedrängelt. Lass ich den jetzt rein oder nicht? Ich hatte meinen guten Tag, ich habe ihn hereingelassen. Aber nach Recht und Ordnung hätte er sich hinten anstellen müssen. Das wäre nach Gesetz richtig gewesen. Und wenn du dich nicht richtig einordnest, dann fährst du halt gerade weiter und musst umdrehen und musst dann von der anderen Seite gucken, wie du hinkommst. Das wäre Recht und Ordnung. Jetzt gehen wir einfach mal zu diesem Predigtext zurück aus Prediger. Tatsächlich haben sich bis zum 17. Jahrhundert die Gelehrten ziemlich eindeutig verhalten und haben gesagt, dieser Predigerschreiber ist der Salomo. Der König Salomo, weil er der reichste Mensch war, der weise Mensch, der von Gott irgendwo sich erbeten hatte, Weisheit zu haben. Später war man sich nicht mehr so eindeutig. Hier steht nirgendwo, wie er wirklich heißt, ob er das ist oder nicht. Das ist völlig egal. Wichtig ist, was ich im Intro gesagt habe, was der Apostel Paulus im Timotheusbrief sagt. Alle Schrift von Gottes Geist eingegeben ist nützlich zur Belehrung. Erziehung in der Gottesfurcht, damit der Mensch Gottes vollkommen sein, zu allem guten Tat tun, völlig zugerüstet. Und da haben wir es schon wieder, das Thema mit der Gottesfurcht. Der Prediger hier setzt ein allgemeines Verständnis voraus. Der bezieht das zunächst mal gar nicht auf sich und wer er jetzt wirklich ist, das ist auch egal, aber er setzt das Verständnis voraus, er setzt das Verständnis voraus zu dem Adressaten, dem jüdischen Volk, dass sie gesetzestreu sein sollen. Und er beobachtet die Menschen, ohne, so wie wir das heute machen würden, die Menschen auch mal zu Wort kommen lassen. Warum machst du das so oder warum machst du es anders? Er beobachtet. Und er bewertet das Leben dieser Menschen, ohne seine eigenen Maßstäbe zu begründen. Der Autor empfindet also so, ohne irgendwelche Details weiterzugeben. Und wenn man tiefer in dieses Buch einsteigt, dann wird man feststellen, es steht 29 Mal dort, ich beobachtete unter der Sonne. Und 28 Mal steht in dem Buch Prediger, alles ist Windhauch oder andere Übersetzungen sagen Eitelkeit oder Nichtigkeit. Der Prediger hat das irdische Leben beobachtet und beschrieben. Er hat den Gottesnamen Elohim gewählt, den Schöpfergott. Er schaut auf das Leben auf der Erde. Er schaut nur sehr wenig hoch und höher zu Gott hin. Das Buch gibt also die Erkenntnis des Autors wieder, ohne den Weg zu Gott wirklich zu konkretisieren. Es bleibt nebulös da stehen. Und da wir auf die Heilige Schrift aber hören wollen und lernen, mitnehmen, uns weiterentwickeln, muss das irgendwo uns persönlich berühren. Also zunächst mal, was wir hier sehen, ist, er beobachtet. Er hat gewisse Erwartungen an das Leben, die enttäuscht werden, und er gibt eine Empfehlung. Und aus seiner Beobachtung heraus stellt sich die Frage, was gibt Sicherheit? Was garantiert dir Sicherheit und ein langes Leben? Er war der Meinung, wenn man das Gesetz ganz eindeutig befolgt, total konkret, sich nach Gottes Wort richtet, hat man ein langes Leben und das hieß damals ein glückliches Leben. Und wenn man es nicht beachtet, dann bewirkt es wegen dem Bösesein ein kurzes Leben. Also ein elendes Leben oder irgendwelche Schwierigkeiten sind selbst verschuldet, wegen der Missachtung von Gottes Gesetz. Und ein langes Leben oder ein glückliches Leben ist Belohnung für die Gesetzestreue. Was ist deine Motivation? Und glaubst du, dass das wirklich so einfach ist, was er hier beschreibt? Jetzt kommt der Punkt, wo ich zwei Freiwillige hier vorne brauche und die Technik herausfordern muss, weil ich nämlich jetzt mir ein Mikrofon hier nehme. Zwei Freiwillige, es ist schmerzlos, es ist nicht peinlich. Zwei Freiwillige, die bitte mal nach hier vorne kommen, an den Tisch. Ich hab früher Kindergottesdienst gemacht. Und dann habe ich, einer kommt schon, super, Friedhelm. Jetzt noch eine Frau. Super. Also ich habe Kindergottesdienst gemacht.
Nichts Peinliches.
Und genau, ihr schaut so ein bisschen nach da vorne und ihr dürft euch beraten. Ihr dürft euch beraten, ihr müsst sogar helfen ein bisschen was. Und es fängt ganz leicht an und es wird natürlich von Stufe zu Stufe schwieriger. Für also alle die, die im Tape nur zuhören, ich hole aus meiner Tasche eine blaue Kiste heraus. Und ihr wisst alle, der Gottesdienst lässt grüßen, eines dieser vielen Gesetze im Alten Testament war, dass man von allem, was man hat, 10% Gott abgeben sollte. Was ich jetzt hier mit habe, müsst ihr einfach mal gucken, was ist davon der Zehnte, der Rest ist...
Da hast du die falsche vorgestellt.
Der Rest ist dann hier hinterher sowieso, das ist ein Bistro bleiben. Für alle, die nur zuhören oder es nicht sehen, hier vorne in dieser Kiste sind, ich sage jetzt nicht wie viele, runde weiße Kugeln mit Kokos umringt und ihr macht bitte das 10% von der Anzahl dieser Kugeln hier vorne rechts auf das freie Feld neben den Servietten liegt und die restlichen 90% auf der anderen Seite. Ich gebe das mal hier und ihr dürft euch beraten und mal gucken, ob ihr das wirklich hinkriegt. Nicht aufessen, das kommt nach. Nein. Da, nehmen wir da ein. Ich brauche die Servietten gleich noch für das nächste. Also bitte, wie viele Teile waren das?
Also es waren 10.
Ah, dann ist also von 10, 10%?
10. 1.
Entschuldigung. Gut, also den haben wir schon mal gehabt. Man kann das Ganze natürlich noch gemein. Ist das fair? Ist das richtig gewesen? Haben Sie das Gesetz 10% oder so erfüllt?
Ja.
Gut. Jetzt wird das Ganze liegt natürlich noch ein bisschen schwieriger. Jetzt mal bitte das Mikro.
Ja.
Oh. Heidelbeeren. Jetzt kommt Heidelbeeren. Könntet ihr bitte noch mal 10%... Wie macht man das?
So durchzählen.
Durchzählen. Okay, gibt es noch, andere Möglichkeiten außer durchzählen?
Abwiegen.
Bitte? Ja, okay, hast du eine Waage da? Nicht? Schade.
Schätzen.
Die dritte Möglichkeit?
Schätzen.
Schätzen. Okay, nee, das ist jetzt nicht.
Was wir machen?
Ihr seid echt kreativ. Ja. Kreativer als ich dachte. Nein, also, ihr habt gesehen, Heidelbeeren sind hier. Ich habe sie tatsächlich gezählt gehabt. Ihr müsst das jetzt nicht machen. Wir passen die nicht an. Die bleiben nachher liegen. Und wer Heidelbeeren nachschlägt, das können sie bedienen. Das sind 60 Stück. Die Frage ist, ja, meine Hände waren total gewaschen. Scheinbar frei, kann der andere auch, der hat den, wir fassen die jetzt nicht zwischendurch an. Aber die Frage ist, ihr wisst, die Heidelbeeren sind unterschiedlich groß. Also ich könnte es nach dem Volumen machen, ich könnte es nach dem Gewicht machen, ich könnte es nach der Anzahl machen und ich könnte mich streiten, was ist eigentlich 10%? Gewicht, Volumen, Anzahl. Und ähnlich waren die Menschen damals drauf. Jetzt darfst du noch mal das Mikro halten. Da ist zwar ein Trinkbecher, aber da ist natürlich keine Flüssigkeit drin, das wäre eine Schweinerei. Sondern das ist das, was Jesus mal den Leuten zum Vorwurf gehalten hat. Und ihr könnt euch widersetzen. Ihr verzehntet Dill. Ich habe mal meinen Dillstreuer mitgenommen.
und alle anderen Sachen. Das wäre jetzt eine große Schweinerei, ne? Wenn ich es hier aufmachen würde. Und ihr würdet dort die einzelnen Grübelchen von meinem Silbstreuer sehen. Also ich lasse ihn gleich verschwinden. Aber ihr habt verstanden, worum es geht. Das wäre Gesetz.
Enttäuschte Erwartungen, wenn man es nicht hält. Und so kommt der Prediger hier darauf, dass er sagt, es ist schon auch schwierig und man kann sich verlaufen, sei am besten ausgewogen in allem. Und fürchte Gott, also respektiere ihn, dann ist dein Verhalten richtig. Das ist ja nun mal etwas, was viele von uns mitnehmen und sagen, geh auf dem goldenen Mittelweg, das kennt ihr. Und jeder behauptet von sich meistens, dass er auf dem goldenen Mittelweg ist, weil er irgendwo rechts und links irgendwelche anderen Extremen sieht. Darum geht es hier nicht. Es geht auch nicht darum zu sagen, wir nivellieren ein bisschen das, was in der Bibel steht, sondern es ist die Frage wirklich, was sind die Erwartungen, die Beobachtungen und was ist der Weg, den wir gehen sollen, was ist am besten, woran man sich festhalten kann. Der Prediger sagt, es ist am besten, wenn du an dem einen festhältst, nämlich das Gesetz beachten und das andere nicht loslässt, Gott fürchten, dann verhält man sich richtig. Ein gutes Leben zu führen, wie es hier in dem Text steht, ist aber zu wenig. Ist Gott eine Hilfe für dich in deinem Leben heute? Ich sage ja. Ist das Leben auf der Erde alles, was wir haben? Ich sage nein. Also wie können wir diese Sache, zu der er uns auffordert, nämlich gottesfürchtig zu leben, positiv belegen, dass das nicht sich nach Angst, nach Stress, nach Kleinigkeit anhört, dass man sogar auch was lachen darf, wie mit diesen schönen, ja, weißen Goodies, die da sind. Oder den Beeren, wenn du eher was Fruchtiges möchtest. Das Ergebnis unseres Verhaltens, unserer Ausrichtung, unserer bewussten Steuerung soll der Ausdruck unserer Beziehung zu Gott sein, abgeleitet aus der Beobachtung des Lebens. Tatsächlich ist es wahr, dass Gott einen Lohn in unser Leben hereingeben möchte, einen himmlischen Lohn. Und das heißt nicht automatisch, dass es hier ein glückliches, unbeschwertes, langes Leben gibt. Das kann sein, aber muss es nicht sein. Der Umkehrschluss, wenn es dir schlecht geht, ja, wenn du vielleicht in Depressionen hereinkommst, die es auch unter Christen gibt, unter Krankheiten, unter Schwierigkeiten, heißt das nicht automatisch, dass Gott gegen dich ist oder du etwas Böses getan hast. Das ist ja das, woran der Prediger hier verzweifelt, weil er sagte, da hat sich einer so viel Mühe gegeben, aber es ist nicht gut gelaufen. Schwierigkeiten sind normal und kommen in unserem Leben vor. Und dass es Menschen, die offensichtlich von Gott nichts wissen wollen oder die sich dazu entschieden haben, böse zu sein, zu anderen hässlich zu sein, auch gut gehen kann, auch das ist eine Wahrheit, die Jesus beschreibt, indem er sagt, Gott, der Vater, lässt Regen und Sonne aufgehen über Gute und Böse. Er versorgt sie beide, er gibt beiden Freundlichkeit. Er ist geduldig und er schließt den Menschen Chancen zur Bewährung. Meine große Tochter stellt sich selber Aufgaben, Chancen zur Bewährung, um über sich hinauszuwachsen. Das nennt man natürlich heute nicht mehr Aufgaben, man nennt das heute Challenges. Ja? Und die letzte Challenge, die sie hatte, als sie uns besuchte, war, dass sie gesagt hatte, ich habe das jetzt gelernt, mit meinem Freund und einigen anderen, mir im Wald ein Shelter zu bauen und dann nachts zu übernachten. Heute Nacht übernachte ich allein und gehe bei uns oben in den Wald und baue mir einen Shelter. Da habe ich nur gesagt, du weißt, dass wir da oben ein paar Wildschweine haben und so. Ja, ich habe ja meine Hängematte mit, ich liege nicht auf dem Boden. Das war eine Challenge, an der sie wachsen wollte. Vielleicht gibt Gott dir in dein Leben herein auch einige Challenges, irgendwelche Sachen mit Schwierigkeiten im Leben oder mit Leichtigkeiten, die du auch gestalten solltest, um daran zu wachsen. Wir wissen das nicht. Gott ist derjenige, der souverän in unser Leben hereinwirkt, damit es nicht langweilig wird. Und ich glaube, dein Leben ist nicht langweilig, meins ist es auf jeden Fall nicht. Mein Leben ist nicht so, dass ich sage, alles läuft nur glatt, alles läuft nur so, wie ich mir das vorstelle oder wünsche. Es ist immer wieder eine Herausforderung, mich zu orientieren und zu sagen, was tue ich eigentlich und wie lebe ich vor Gott und im Aufblick zu ihm. Und damit kommen wir zu dem, was meiner Meinung nach das Zentrale aus diesem Text ist, nämlich die Orientierungspunkte im Glauben. Es geht darum, wie ich am Anfang schon sagte, bei der Vielzahl von Möglichkeiten und Situationen im Leben, alles im Aufblick zu Gott zu gestalten. Die Gefahr besteht im Streben nach einem gottgefälligen Leben, dass man wie der Prediger nämlich nur auf sich selber schaut. Wie geht es mir? Und aus lauter Bemühungen, wie hier mit 10% genau auszählen, heißt mir zu schwierig oder sonst irgendetwas, Gott aus den Augen zu verlieren. Dass man auf diesem Weg stecken bleibt, dem Weg, Gott zu respektieren, dem Weg der Gottesfurcht, weil man sich so konzentriert, alles nur richtig zu machen. Wisst ihr, für mich wäre es ein Trost gewesen, wenn dieser Prediger wirklich aus dem ersten Buch Mose das zentrale Wort über die Gottesfurcht hier eingeführt hätte, aber das hat er nicht. Dort steht, höre Israel, liebe deinen Gott von ganzem Herzen, mit allen Sinnen und aller Kraft. Weißt du, die eigene Leistung, wenn ich mich an das Gesetz halte und gucke, dass ich alles richtig mache, das ist irgendwie etwas, da kann ich mir selbst einen Lohn zuschreiben. Wenn ich aber hingehe und sage, ich will das Gegenüber, Gott lieben, eine Beziehung mit ihm pflegen, dann kommt es nicht mehr auf einen Lohn an. Dann ist es mir natürlich klar, wie im Straßenverkehr, dass es dort Ordnungen gibt und es ist gut, mich dran zu halten. Es ist gut, irgendwo mal vor einer Schule nicht mit 50 oder 70 lang zu rasen, sondern wenn da 30 steht, auch mal ein bisschen langsamer zu fahren. Oder bei uns oben in den Löwensteiner Bergen, wo wir Behindertenzentren haben, ganz weit draußen, macht überhaupt keinen Sinn, aber du darfst nur 30 fahren. Und es macht Sinn, weil sie irgendwo zwischen den Hecken herausspringen auf die Straße, was wir schon erlebt haben. Das macht man dann aus Respekt und drüber hinaus, nicht nur, weil man sich an dieses Gesetz halten möchte. Das Gesetz tendiert dazu und die Menschen, dass sie sehr kleinlich werden. Apostel Paulus sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles fördert mich. Die Liebe und die Beziehung aus Liebe zu Gott hin fördert das Miteinander und die Weite des Herzens. Jesus hat selber gesagt, wie schwer ist es für einen, der reich ist, finanziell reich, das bezieht sich aber auch für einen, der ganz, ganz viel Wissen angehäuft hat, in das Himmelreich zu kommen, weil die Menschen sich auf ihren Reichtum oder auf ihr Wissen, auf ihr Können verlassen. Und auf der anderen Seite hat er gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Weißt du, wenn ich jetzt hier ein paar Kinder gehabt hätte, ich glaube, dass die Raffaele schon alle aufgegessen wären, hätte man gar nichts gemacht. Und ob irgendwie die Heidelbeeren da noch so liegen würden, ich weiß es nicht. Kommt drauf an, ob sie die mögen oder nicht. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Kinder, die sofort auf irgendetwas drauf anspringen. Kinder, die nicht ganz, ganz viel auswendig lernen und sofort perfekt können, sondern immer wiederholen und wiederholen. Deswegen geht man ja auch so lange zur Schule, damit man mal irgendwann diese ganzen Basics so verinnerlicht hat. Und Jesus, der uns den Orientierungspunkt fürs Leben gibt, hat auf diese Frage, welches von diesen vielen Geboten eigentlich das größte Gebot ist, gesagt, liebe Gott, den Herrn und deinen Nächsten wie dich selbst. Es ging nicht darum, all diese Gebote, diese Regeln oder sonst was zu perfektionieren, sondern es ging darum, das Herz, das Wesen zu Gott hin auszurichten. Und da sind wir dann schon wieder bei dem Führerschein, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn du alle diese verschiedenen Punkte der Straßenverkehrsordnung einhältst, aber den ersten eigentlich vergisst mit der gegenseitigen Rücksichtnahme, was hat es dann wert? Und so ist es hier, wenn du die ganzen Ordnungen und Gesetze des alten Bundes und das, was du aus dem Neuen Testament empfängst und erlebst, verinnerlichst und tust, aber das nicht aus Liebe zu Gott und zu deinem Nächsten, aus der Barmherzigkeit und Freundlichkeit, was hat das dann für einen Wert? Es wird nie ausreichen, dass du auf dein eigenes Leben schauen kannst und sagst, weil ich alles so gut gemacht habe, sondern es wird immer dahin führen zu sagen, ja, ich kann ein bisschen was, ich weiß auch ein bisschen was, aber die Motivation und die Sicherheit gibt mir nicht alles, was ich kann und was ich weiß, sondern die Beziehung zu meinem himmlischen Vater. Die Orientierung kann also zum einen als Basis natürlich Gottes Wort und das Gesetz haben, weil wir Gott eben hier nicht persönlich sichtbar erleben, begegnen, so wie die Jünger. Aber die Orientierung geht eben außer dem Wort Gottes auch in die persönliche Beziehung, in die Stille mit Jesus, weil Jesus dir und mir begegnen will. Und Jesus uns auf den Weg zum Vater mitnimmt. Du wirst niemals aufgrund von deiner Lebensführung irgendetwas von Gott verlangen können. Nie einen Anspruch gegen Gott aufgrund deiner Erfolge ableiten können. Alles ist Gnade, was Gott gibt. Alles ist ein Geschenk. Dein ganzes Leben. Und es gilt, dies anzunehmen, darin in einer gewissen Gelassenheit zu leben, in der Weite und die Liebe, die Gott uns schenkt, auszuleben. Die Beziehung zu den Menschen, die Beziehung zu Gott ist Liebe und das ist die Orientierung, die wir haben. Wir sehen sehr viel, wenn wir im Neuen Testament lesen und ich ermutige dich und lade dich ein, wirklich zu Hause in der Bibel zu lesen, im Neuen Testament zu schauen, weil Jesus uns das perfekte Beispiel gegeben hat, wie man als Mensch in dieser Welt der Finsternis und des Streites leben kann. Es geht nicht darum, dass du jetzt alle Wunder tun musst, die Jesus getan hat, aber wenn du dir mal anschaust, wie Jesus barmherzig auf Menschen eingegangen ist, in den unterschiedlichsten Situationen, welche die er gesucht hatte, welche die so auf sein Leben einströmten, dann kannst du lernen, dann möchte auch ich lernen, wie wir diesem Jesus, den wir als Herrn bekennen, nachfolgen können, wie wir ihm dadurch ähnlicher werden, wie wir das Erkannte umsetzen. Über allem also Gott vertrauen. Er wird das an dem letzten Tag anerkennen und wird dir das zurückspiegeln. Er wird nicht zurückspiegeln, wie viel Gesetzestreue ein Mensch hat. Er wird zurückspiegeln, wie viel Liebe und aus der Liebe und aus allem, was daraus gewachsen ist, in unserem Leben Wirklichkeit wurde. Alles also in deinem Leben im Aufblick auf Gott gestalten. Und damit bist du eingeladen, auf ihn aufzublicken. Wer Gott sucht und zu ihm aufblickt, betrachtet nicht mehr sich selbst und sein Wohlergehen. Wer Gott sucht und sich an ihm orientiert, orientiert sich an der Heiligen Schrift und dieses Nachsinnen über die Heilige Schrift führt uns in die Beziehung mit Gott und führt uns dazu, uns zu ihm auszurichten und zu lernen, was es heißt, Gott zu fürchten, nämlich ihn zu respektieren, ihn anzuerkennen und zu sagen, du bist derjenige, der wirklich vorhergegangen ist, Jesus, in unserem Leben, in dieser Welt und bahnst auch mir den Weg, dass ich bei dem Vater ankomme. Und dass es ein gottgefälliges Leben wird. Und dann kannst du einstimmen mit dem, was wir anfangs gehört haben als Wochenspruch, den der Prophet Daniel gesprochen hat. Gott, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Amen. Und Vater im Himmel, darum bitte ich dich, dass du uns diesen Weg erschließt, dass wir nicht kleinlich nur auf uns selber schauen, sondern von dem, was du an Fülle gegeben hast, an Erkenntnissen, auch aus deiner heiligen Schrift, dass wir in der Beziehung mit dir stehen bleiben, leben und wachsen in der Liebe zu dir und zu unserem Nächsten. Dass wir dadurch unsere Gottesfurcht, unseren Respekt vor dir ausdrücken, weil wir sagen, ja, das ist gut, was du dir ausgedacht hast. Ja, das ist gut, wie du zu unserem Leben stehst. Und ja, wir können das nur ausleben, wenn du weiterhin barmherzig mit uns bist. Darum bitten wir dich. Amen.